1960 war die durchschnittliche Zugehörigkeit zum S&P 500 lag bei 61 Jahren. Das heißt, man konnte sagen, einmal groß und erfolgreich, dauerhaft groß und erfolgreich. Im Jahr 2011 liegt diese durchschnittliche Unternehmenszugehörigkeit nur noch bei 18 Jahren. Und einer Schätzung zufolge wird diese durchschnittliche Zugehörigkeit im Jahr 2027 bei nur noch 10 Jahren liegen. Man stellt fest, auch große, erfolgreiche Unternehmen werden immer schneller von Newcomern, von neuen Wettbewerbern quasi vom Thron gestoßen. Und das heißt ja nichts anderes, dass Geschäftsmodelle abgelöst werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shift Happens, dem Northern-Tech-Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Ich bin Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Hallo Henning, lange geplant, jetzt kommt's dazu. Ich freue mich, dass wir sprechen. Du im Süden der Republik und ich im hohen Norden. Lass uns direkt mit dir starten. Nach deinem Wirtschaftsingenieurstudium und deiner Promotion im Bereich der Wirtschaftswissenschaften bist du nach Stationen im Finanzbereich und in der Werks- und Geschäftsleitung im Automotive-Sektor im Jahr 2005 bereits zur SRH-Hochschule in Heidelberg gestoßen und seit 2010 leitest du dort das IFOS-Institut für Unternehmenssanierung. Du bist ein bekanntes Gesicht der Sanierungsbranche, nicht zuletzt durch die jährliche IFOS-Sanierungskonferenz. Erzähl dir einmal selbst, wer bist du und was machst du in Heidelberg?
Ja, lieber Christian, freue mich dabei zu sein. Toll, dass das jetzt klappt. In der Tat, wenn du schon sagst, seit 2005 an der Hochschule in Heidelberg, da merkt man, wie schnell die Zeit vergeht. Das sind mittlerweile 18 Jahre. Ich habe dort eine Professur an der betriebswirtschaftlichen Fakultät unserer Hochschule für die Themen Transformation, Restrukturierung und Sanierung. Und was mache ich da? Na, ganz klassisch, was eben mit so einer Hochschultätigkeit verbunden ist. Ich mache Lehre, wir sind aber auch sehr stark mit Publikationen befasst. Und wir machen in der Tat seit 2010, da habe ich ja das IFOS-Institut an unserer Hochschule gegründet. IFOS steht bezeichnenderweise eben für Institut für Unternehmenssanierung. Das ist ja meine Kern-DNA. Und das IFOS, da war die Idee, quasi eine Brücke zwischen der Praxis und der Hochschule herzustellen. Und diese Brücke ist letztlich das IFOS-Institut. Im IFOS-Institut machen wir viel Weiterbildung für Professionals aus der Branche zu diesen Themenschwerpunkten, die ich ja auch in der Lehre da vertrete, Transformation, Restrukturierung und Sanierung. Wir machen viele Veranstaltungen. Du sprachst eben schon unsere mittlerweile wirklich tolle Konferenz im September immer an der Hochschule an. Und natürlich sind wir auch da stark mit Publikationen befasst. Was war sozusagen Auslöser für die Gründung des IFOS-Instituts? Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich habe ja 2006 aus meiner Hochschultätigkeit heraus angefangen, ein Buch herauszugeben, das Buch Modernes Sanierungsmanagement. Zusammen mit meinem Herausgeberpartner, dem Andreas Krone, auch ein bekannter Name im Markt, der damals noch Partner bei Ernst & Young in der Restrukturierung in Mannheim war. Und wir haben uns mal 2005, 2006 zusammengesetzt und haben gesagt, wie müsste eigentlich ein vernünftiges Buch sein, das einerseits für die Praxis relevant ist, andererseits aber auch in der Lehre zum Einsatz kommen kann. Und so ist die Idee zu unserem Werk entstanden. Dann haben wir ein tolles Team an Autoren formiert, arbeiten mit diesem Team sehr intensiv zusammen. Und so kamen immer mehr Anfragen dann über die Jahre aus dem Markt an mich heran, die da sagten, Mensch, hier, was hier in der Lehre passiert, was auch in dem Buch steht, das ist doch auch relevant für die Praxis. Und dann haben wir uns im Grunde aus dem Autorenteam unseres Buchs heraus ist die Idee entstanden, das eben auch im Rahmen von Weiterbildungslehrgängen für die Praxis anzubieten. Und das war eigentlich die Ursprungsidee zur Gründung des IFOS-Instituts, weil man da schlichtweg andere Formate braucht, um eben das ja sehr praxisorientiert für Leute aus dem Markt anzubieten.
Ja, das ist sehr interessant und nimmt tatsächlich auch die Frage weg, die ich auf jeden Fall gestellt hätte, wie es denn 2010 dann zur Gründung kam. Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen zum IFOS-Institut und auch zu einigen Formaten. Du hast gerade die Publikation genannt, aber auch die Veranstaltung, die jetzt kurz bevorsteht im September. Bevor wir nochmal genauer darauf eingehen, frage ich ganz direkt, man kennt dich von IFOS-Bühnen, von Veranstaltungen und Co., auch aus Publikationen, selbstverständlich. Ganz direkt, was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht für das IFOS oder die SRH unterwegs bist und unterrichtest?
Ich habe natürlich noch Familie, habe 3 Kinder, die ja auch alle, sagen wir, mit denen ich auch gerne Zeit verbringe. Und insofern ist Familie natürlich ein wichtiges Thema. Und ansonsten bin ich leidenschaftlicher Kitesurfer und versuche, wenn es geht, jede freie Minute irgendwo am Wasser zu verbringen, optimalerweise in der Kombination mit Wind, um eben dieser Leidenschaft danach zu gehen.
Wind und möglichst wenig Welle, glaube ich, auch nicht schlecht. Ne?
Genau. Also das ist meine große Leidenschaft seit 10 Jahren. Ist ein ganz toller Ausgleich zu dem, was wir ansonsten so treiben, weil man insbesondere auch beim Kitesurfen, sehr technischer Sport, ja mal total abschalten kann und einfach in der Natur ist und die Elemente sozusagen spürt. Das ist für mich ein toller Ausgleich.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin Segler selber, von daher den Wind- und Welle-Teil, den kann ich gut nachvollziehen. Ich springe jetzt direkt wieder zurück zum IFUS, weil tatsächlich unser Podcast-Thema ja das Thema Transformation ist. Du kommst, das hast du eben gesagt, die Sanierungs-DNA des IFUS, die darf man nicht vergessen. Du hast aber bereits 2021 einen neuen Zertifikatslehrgang zum Transformations- und Turnaround-Manager ins Leben gerufen. Wie kam es vor eurem Sanierungshintergrund dazu?
Über Restrukturierung und Sanierung sprechen wir ja immer dann, wenn sich ein Unternehmen wirklich in der wirtschaftlichen Krise befindet. Und wir, wenn man mal diese Krisenstadienlogik, die auch im IDW S6 abgebildet ist, sich vor Augen ruft, dann sehen wir die Krise ja in den Zahlen, in der Ergebniskrise, Liquiditätskrise, Insolvenzreife sowieso. Aber wir sehen ja auch, dass sich in vielen Märkten, in vielen Branchen ein wirklich struktureller, fundamentaler Veränderungsprozess vollzieht. Und insofern ist es ja schlichtweg sinnvoll, möglichst frühzeitig sich mit dem Thema, wie stelle ich mich denn auf diese Veränderungen ein, zu beschäftigen. Und hier wollten wir einen Beitrag leisten, nämlich bei der Frage, wie kann ich mich proaktiv, eben bevor die wirtschaftliche Krise eingetreten ist, mit dem Thema Veränderung, Transformation beschäftigen. So grenzen wir das auch für uns ein Stück weit ab. Die Transformation ist also das proaktive Agieren, wenn die wirtschaftliche Krise noch nicht so fundamental eingetreten ist, ja, um auf Veränderungen im Marktumfeld, in der Umwelt zu reagieren. Eben dann das Geschäftsmodell neu auszurichten. Hier wollten wir einen Beitrag leisten und bieten in der Tat seit 2021, Anfang 2021, jetzt diesen Zertifikatslehrgang Transformations- und Turnaround-Manager an, der sich auch an eine neue Zielgruppe richtet.
Das wäre interessant, einmal zu hören. Du hast ja eben schon die Professionals und die Weiterbildung von Professionals erwähnt. Ich vermute, das ist auch hier der Fall. An welche Zielgruppe richtet sich denn dieser Lehrgang?
Dieser Lehrgang richtet sich an operativ tätige Führungskräfte, die sich in Unternehmen verantwortlich mit dem Thema Transformation beschäftigen. Das sind die Geschäftsführer, das kann die erste Führungsebene sein, also im Grunde C-Level, Leiter Finanzen, Leiter Controlling. Ja, also, aber eben im Unterschied zu unserem Zertifikatslehrgang zu dem Zertifikatslehrgang Restrukturierungs- und Sanierungsberater, da steckt ja schon der Berater drin, der primär sich an beratende Berufe richtet, ist der Transformations- und Turnaround-Manager wirklich an die operativ tätigen Führungskräfte gerichtet.
Das ist sehr interessant, wenn man das mal auf den Beratungsmarkt überträgt, wo wir ja doch auch noch sehr aktiv sind, haben wir neben den C-Level-Entscheidern und Operativen, die du gerade erwähnst, glaube ich, eine parallele Entwicklung bei den Hirings im Consulting-Markt, wo vermehrt Umsetzungsbranchen, Strategie, teilweise auch Interim-Kompetenz eingekauft wird. Jetzt kann man, glaube ich, sagen, da gibt es erstmal auch eine allgemeine Veränderung des Wordings in vielen Beratungen in Richtung Transformation. Mit deinem Blick auf die Beratung gelingt auch der Beratungsbranche, speziell den Sanierern, diese eigene Transformation in einen sich verändernden Markt hinein?
Wir sehen ja, dass in der Beratung, auch seitens der Finanzierer, immer stärker gefordert wird, dass man auch in die Umsetzung geht. Und das ist, denke ich, der Treiber, ja, dass eben sich auch namhafte Beratungshäusern, ich glaube, das meintest du eben auch mit, sagen wir mal, so Interim-Management-Boutiquen letztlich verstärken, weil es schon nochmal andere Kompetenzen letztlich auch erfordert, einerseits stärker sozusagen konzeptorientiert zu arbeiten, die Sanierungskonzepte zu erarbeiten und dann andererseits aber die Themen dann auch in den Unternehmen vor Ort umzusetzen. Insofern, das macht aber auch viel Sinn, weil Konzepterstellung und Umsetzung quasi aus einer Hand natürlich auch ein wichtiger Erfolgsfaktor sind. Hier wollen wir keine Brüche haben, aber es sind eben auch andere Anforderungen. Und insofern, ja, das war für uns aber auch ein Treiber zu sagen, wir wollen im Grunde mit so einem Lehrgang an den Markt gehen, indem wir eben ganz stark diese C-Level-Leute, die operativ tätigen Führungskräfte, in den Blick nehmen. Es gibt hier auch eine Schnittmenge, würde ich sagen. Darauf gehe ich gleich gerne nochmal ein. Aber weil natürlich die Ergänzung all dieser Akteure in unserem Netzwerk auch einen unfassbaren Mehrwert bringt, nämlich dann die operative C-Level-Leute, Entscheider aus Unternehmen, unser angestammtes Berater- und Finanzierernetzwerk, die zusammenzubringen, ist natürlich eine tolle Sache. Das gelingt dann eben auch über die anderen Veranstaltungen, weil die kommen natürlich dann auch zu unseren Konferenzen, Stammtischen etc. Ja, und hier führen wir die Zielgruppen dann zusammen. Eine Schnittmenge ergibt sich im Bereich der Interim-Manager, die ja sowohl als CIOs beispielsweise in der Krise zum Einsatz kommen, aber auch als CTOs dann eben in der Transformation. Und eine Schnittmenge ergibt sich auch im Bereich der Finanzierer. Wir haben festgestellt, dass dieser Lehrgang Transformations- und Turnaround-Manager sehr interessant ist, auch gerade für Leute aus dem Private-Equity-Umfeld, die dann eben aus dieser Finanzierer-Gesellschafter-Perspektive heraus Transformation in ihren Portfoliounternehmen vorantreiben. Ja. Und für die ist das ganz spannend. Insofern haben wir in dem Lehrgang einerseits operativ tätige C-Level-Akteure, wir haben Interim-Manager, die dann immer temporär eben auch in Organstellung gehen, und wir haben insbesondere aus dem Private Equity Umfeld Teilnehmer.
Ja, du nennst gerade nochmal auch das Netzwerk, und da ist ja die Sanierungskonferenz, ich glaube, die findet jetzt in Kürze zum 13. Mal statt, Mitte September in Heidelberg. Du hast es eingangs auch schon kurz erwähnt, ist nach meiner Auffassung wirklich eine Pflichtveranstaltung in dieser Branche, aber auch dort, das ist ja eine Sanierungsbranche erst einmal, auch vom Namen her, die Veranstaltung, ein Sanierungsevent. In den Breakout-Sessions, ich habe mir die Agenda im Vorfeld mal kurz angeguckt, hat man auch Sanierungsthemen, also Working Capital zum Beispiel, ganz klassisch, IDW S6, Liquidplanung und Co. Wir sind tatsächlich auch mit einem spannenden Vortrag zu 10.000 Turnaround-Maßnahmen, ich glaube, das macht der Jonas Steger, vertreten. Die Agendapunkte der Keynotes in diesem Jahr sind aber Umsatz, Geschäftsmodell, Turnaround, Transformation des Handels. Das klingt also auch hier, sag ich mal ganz direkt, nach Transformation.
Ja, in der Tat. Also auch da hat eine Weiterentwicklung stattgefunden. So von diesem Kern Sanierungs-, Restrukturierungs-, Insolvenzthema haben wir uns, wenn man so will, auf der Stufe dieser Krisenstadien nach vorne entwickelt, nehmen immer stärker das Thema Strategiekrise in den Blick, eben dann auch mit Transformationsthemen. Eben warum? Weil wir sehen, es gibt eben diese fundamentalen Veränderungen. Gucken wir uns doch mal den stationären Handel beispielsweise an, der natürlich leidet, weil immer mehr Handel abdriftet ins Online-Geschäft. Aber auch das Thema Automotive. Wir haben ja viele Branchen, die wirklich so fundamental sich verändern. Da wollen wir erst gar nicht warten, bis es zur Liquiditätskrise kommt, sondern frühzeitiger und proaktiver mit den Themen beschäftigen. Und da wollen wir natürlich auch einen Beitrag leisten. Du sprachst jetzt eben das Thema an. Wir haben ja beispielsweise Tina Müller als Speakerin, die zum Thema Transformation im stationären Handel sprechen wird. Ja, lange CEO bei Douglas, die diesen Transformationsprozess ganz erfolgreich gemanagt haben. Wir sehen aber auch andere große Händler, viele, die in der wirtschaftlichen Krise sind. Und wir wollen uns natürlich da mit Erfolgsmodellen beschäftigen, um eben, ja, wie gesagt, so proaktiv wie möglich zu agieren.
Ja, die Veranstaltung ist am 14., 15., ich habe nur kurz nachgeguckt, im September in Heidelberg, ganz direkt, weil wir viele Hörerinnen und Hörer haben, die aus dem Umfeld sind, vielleicht nicht alle von der Veranstaltung vielleicht schon wussten oder zumindest auch kein Ticket haben. Wie komme ich an Tickets? Gibt es noch welche?
Ja, unser Vorabend, der Netzwerkabend, ist leider ausgebucht. Der ist immer sehr früh ausgebucht. Aber wir dürfen uns mittlerweile ja über eine große Nachfrage zum Glück für die Veranstaltung freuen. Für den Veranstaltungstag am 15. September, also die eigentliche Sanierungskonferenz, gibt es noch Tickets, einige wenige. Wir haben jetzt aktuell knapp unter 400 Teilnehmer und unsere Raumkapazitäten erlauben leider nur, sagen wir mal, nur noch ein paar weitere Sitze. Also insofern, die Veranstaltung ist jetzt zügig ausgebucht und wir werden dann 400 Teilnehmer vor Ort haben an dem Tag, ja.
Klasse, freue mich schon drauf. Jetzt anknüpfen an das Thema Transformation, wir haben auch über deine Veröffentlichung gesprochen, in einem Artikel im KSI sprichst du von notwendigen, radikalen Transformationen, die uns in Deutschland betreffen. Wir hören das von allen Seiten, von daher ist wahrscheinlich das Thema jetzt nicht in aller Tiefe relevant, warum es eigentlich Transformationsbedarf gibt. Glaube ich, kann man relativ flott machen, aber aus deiner Sicht finde ich schon interessant noch einmal, woher rührt dieser Transformationsbedarf?
Ja, gut. Daher, man spricht ja auch häufig von der sogenannten VUCA-Welt. Also die Welt wird volatil. Also VUCA steht ja für Volatilität, Uncertainty, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Im Kern kann man sagen, es wird immer komplexer und schnelllebiger. Wir haben das selber erfahren. Eine Krise jagt die andere. Wenn man jetzt mal die letzten Jahre zurückschaut, Corona, dann Ukraine und alle Entwicklungen, die damit einhergehen. Und insofern, ich glaube, das allgemeine Gefühl ist, es wird komplexer, es wird schnelliger, lebiger. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass bestimmte Megatrends nun wirklich wirken. Und wir sehen die Auswirkungen von Megatrends in unserem alltäglichen Leben und Wirtschaften. Das sind Themen wie Digitalisierung beispielsweise natürlich, ja, die dazu führt, dass es eben neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, veränderte Prozesse in Unternehmen gibt. Das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, ist das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, also die ESG-Anforderungen, die ja zumindest in dem E steckt das ja drin, ja auch aus der Finanziererperspektive sehr stark auf die Unternehmen einwirken werden. Das sind aber auch Themen wie Fachkräftemangel, New Work, die die Unternehmen zwingen, sich letztlich anzupassen. Und das ist eben dazu, dass all diese Dinge dazu führen, dass der Wandel stärker greift. Das ist auch empirisch belegt. Ich finde eine ganz spannende Aussage dazu. Es gibt eine Untersuchung, die sich damit beschäftigt, wie lange Unternehmen im Durchschnitt in dem S&P 500 gelistet sind, also in dem Standard & Poor's Aktienindex der größten 500 amerikanischen Unternehmen. Und da, wenn man sich das anschaut, einfach mal Zahlen, da stellt man fest, 1960 war die durchschnittliche Zugehörigkeit zum S&P 500 lag bei 61 Jahren. Das heißt, man konnte sagen, einmal groß und erfolgreich, dauerhaft groß und erfolgreich. Im Jahr 2011 liegt diese durchschnittliche Unternehmenszugehörigkeit nur noch bei 18 Jahren, also dramatisch abgesunken. Und einer Schätzung zufolge wird diese durchschnittliche Zugehörigkeit im Jahr 2027 in nunmehr nur 4 Jahren bei nur noch 10 Jahren liegen. Das heißt, diese alte Formel groß und dauerhaft sozusagen groß, die gilt nicht mehr. Und man stellt fest, auch große, erfolgreiche Unternehmen werden immer schneller von Newcomern, von neuen Wettbewerbern quasi vom Thron gestoßen. Und das heißt ja nichts anderes, dass Geschäftsmodelle abgelöst werden.
Exakt. Ja? Ich muss ans Geschäftsmodell ran. Ja.
Und insofern ist es, auch da kann man das empirisch sehr schön feststellen, es ist notwendig, sich systematisch immer wieder mit dem Thema Geschäftsmodell zu beschäftigen und sich die Frage zu stellen, wie muss ich mein Geschäftsmodell systematisch anpassen, um auf Veränderungen im Marktumfeld zu reagieren.
Jetzt teilst du tatsächlich im weiteren Verlauf genau dieses Artikels auch die Neuausrichtung des besagten Geschäftsmodells in 5 Wertdimensionen auf. Kannst du uns hier einmal durchführen?
Ja, die Frage ist ja letztlich, wie beschäftige ich mich systematisch mit dem Thema Geschäftsmodell? Und es gibt natürlich in der Theorie gibt's verschiedene Modelle, Geschäftsmodelle sozusagen, ja, die sich mit dieser Frage beschäftigen. In unserem Lehrgang legen wir die Geschäftsmodelllogik einer großen deutschen Beratungsfirma zugrunde. Das ist S&P, Strukturmanagement Partner. Ich finde diesen Geschäftsmodellansatz hier sehr pragmatisch, sehr schön. Und letztlich setzt sich hier diese Geschäftsmodelllogik aus 5 Wertdimensionen zusammen. Ja, und das Schöne an diesen Wertdimensionen ist, sie sind hinterlegt mit ganz praktischen Fragen, sodass man sich hier einfach sehr, sehr gut systematisch durcharbeiten kann. Und indem man diese Fragen beantwortet, führt das automatisch dazu, dass ich mich mit dem Geschäftsmodell Redesign eben systematisch beschäftige. Wir können ja mal ganz kurz durchlaufen. Also, alles steht und fällt und beginnt letztlich mit der Frage der Wertpositionierung. Und die Wertpositionierung, das ist die erste Wertdimension, die beschäftigt sich mit der Frage, welchen Kundennutzen generiert das Unternehmen überhaupt? Es muss ja letztlich ausgehend von einem Kundenbedürfnis, einem Kundennutzen geschaffen werden, der den Kunden dazu motiviert, eben bei mir zu kaufen. Und die zweite Frage, die im Rahmen der Wertpositionierung zu beantworten ist, ist die Frage, mit welchen wettbewerbsdifferenzierenden oder über welche wettbewerbsdifferenzierenden Alleinstellungsmerkmale verfügt das Unternehmen. Weil wenn ich nichts habe, was mich abgrenzt im Positiven von meinen Wettbewerbern, werde ich ja immer auf dem reinen Preiswettbewerb agieren und dann wird es schwer, eine nachhaltig auskömmliche Rendite zu erzielen. Also, erste Wertdimension ist die Frage der Wertpositionierung. Wenn das klar ist, muss ich mich mit der Frage des Wertangebots beschäftigen. Also schlichtweg die Frage, mit welchen profitablen Produkten und Services gehe ich an den Markt? Ja, also mein Produkt- und Service-Portfolio ausgestalten. Die dritte Frage ist dann, wie schaffe ich die Wertschöpfung? Also wie stelle ich letztlich dieses Produkt- und Service-Angebot her? Und hier geht es dann um Kernfragen wie, welche Ressourcen werden eben benötigt, um die Wertschöpfung zu generieren? Wie gestaltet sich die Kostenstruktur? Wie gestaltet sich meine Supply Chain? Also, dritte Frage, Wertschöpfung. Dann kommen wir zu einer Frage, die ganz relevant ist für die Profitabilität des Unternehmens, nämlich die Wertabschöpfung. Wie verdiene ich eigentlich Geld im Unternehmen? Und auch hier ist natürlich, sag mal, kann man immer von so einem Standardmodell, ich stelle irgendwas her und verkaufe meine Leistung, ausgehen. Aber wir sehen natürlich auch ganz unterschiedliche Modelle, Abo-Modelle oder Pay-per-Use-Modelle, dass ich im Grunde nur noch für den zur Verfügung stellen eines Nutzen bezahlt werde. Oder das bekannte Razor-and-Blade-Modell im Grunde, ja, das man ja von den Rasierern kennt. Gillette verschenkt im Grunde die Rasierer, aber wenn du dann einmal Klingen nachkaufst, weißt du, warum die Rasierer so günstig sind. Was übrigens auch bei den Druckern ja der Fall ist. Also, das heißt, die Frage schon, wie sieht eigentlich mein sozusagen Abschöpfungsmodell aus? Das ist die vierte Wertdimension und die fünfte Wertdimension ist die Wertdisziplin. Die steht im Kern und beschäftigt sich mit der Frage, welche Führungs- und Steuerungsinstrumente setze ich ein, um diesen Wertefluss auch kontinuierlich am Leben zu halten. Und das finde ich auch sehr eingängig in dieser Geschäftsmodelllogik von SMP. Die Darstellung, es ist nämlich wie so eine Endlosschleife, was signalisiert, ich bin mit meinem Geschäftsmodell nie am Ende. Ja, sondern ich muss diesen Wertefluss systematisch immer wieder überprüfen, weil natürlich auch im Umfeld des Unternehmens sich immer wieder Veränderungen ergeben.
So hochspannend und wahrscheinlich ein Bereich, in dem man, das war jetzt sehr schnell Durchlauf, sicherlich noch tiefer einsteigen kann. Ich ziehe mal ganz bewusst weiter und es knüpft eigentlich super an der Statistik an, die du zum S&P 500 genannt hast. Nämlich eigentlich ja die Herausforderung, wenn ich sage, ich muss mich als Unternehmen dauerhaft transformieren oder Transformation ist keine Einmalaktion, sondern eine Daueraufgabe und deswegen auch diese Endlosschleife in dem Schaubild von Strukturmanagementpartner. Jetzt ist das Unternehmen mit all seinen Stakeholdern, allen voran den Mitarbeitern, dort ja nicht vor eine leichte Aufgabe gesetzt. Die mitzunehmen ist also eine Challenge. Und an anderer Stelle sprichst du im Zusammenhang von radikaler Führung zur Etablierung einer konstruktiven Unternehmenskultur, vielleicht als Voraussetzung für eine erfolgreiche Transformation, einen dauerhaft erfolgreichen Wandel. Wie führe ich denn radikal?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir sagen, Transformation ist eine ganzheitliche Aufgabe, die drei wesentliche Handlungsfelder umfasst. Das eine ist die strategische Neuausrichtung und das Thema Geschäftsmodell Redesign. Das haben wir gerade eben besprochen. Der zweite Punkt ist die kulturelle Transformation. Das heißt die Frage, wie schaffe ich eine Unternehmenskultur, die sehr konstruktiv ist, vertrauensbasiert um damit eben auch eine hohe Veränderungsbereitschaft und Innovationsfähigkeit letztlich in der Unternehmenskultur zu verankern und vor allen Dingen die Mitarbeiter in den Prozess mitzunehmen. Und das dritte Handlungsfeld ist die Transformation der Organisation hin zu einer agilen und resilienten Organisation, sodass aus der Organisation heraus sozusagen die Organisation befähigt ist, sich immer mit auch schnell an Veränderungen anzupassen. So, und das Thema radikale Führung zielt natürlich auf diesen zweiten Punkt ab, die kulturelle Transformation und eben damit darauf eine konstruktive Unternehmenskultur zu schaffen, die eine hohe Veränderungsbereitschaft und Innovationsfähigkeit dann eben in der Organisation schafft. Und da will ich mal sagen, da muss die Führung radikal anders sein, als man das so häufig erlebt, ja. Und dann leitet sich natürlich die Frage ab, was kennzeichnet dann eine solche radikal andere Führung? Und das sind aus meiner Sicht im Wesentlichen zwei Punkte. Zum einen ist die Kernaufgabe der Führung, den Mitarbeitern Orientierung zu geben. Das heißt, die Frage zu beantworten, wo soll das Unternehmen in 3 bis 5 Jahren stehen? Und daraus abgeleitet natürlich auch die Frage zu beantworten, warum muss ich was verändern? Und die zweite Hauptaufgabe der Führung ist eben das Thema Vertrauen in der Organisation zu schaffen und ich will mal sagen, eine psychologische Sicherheit den Mitarbeitern zu vermitteln. Einen geschützten Raum. Warum, kann ich gleich gerne noch ein bisschen tiefer erläutern. Aber bleiben wir mal beim ersten Punkt. Orientierung geben und damit auch die Einsicht zur Veränderungsnotwendigkeit letztlich zu vermitteln. Hier kann ich mal die Brücke schlagen zu eurer, aus meiner Sicht sehr schönen Shift Happens Studie. Ja, da habt ihr nämlich in der Studie 2022 euch mit den Faktoren beschäftigt, warum Transformationen scheitern. Und an der ersten Stelle steht da das Thema fehlendes Commitment der obersten Führungsebene. Ist natürlich auch eben Führungsthema, ja, weil wir häufig, und das sieht man ja häufig, auf der obersten Führungsebene gibt es Akteure, die im Grunde nur Lippenbekenntnisse verkünden und gar nicht so wirklich ernsthaft hinter der Transformation stehen. Und das merken die Mitarbeiter natürlich. Ja. Der zweite, auf dem zweiten Platz der Misserfolgsfaktoren landet das Thema mangelnde Transparenz und damit einhergehend die Bedeutung des Projekts ist den Mitarbeitern nicht klar. Das heißt hier, und das ist genau der Punkt, den Mitarbeitern ist nicht klar, warum muss ich was ändern? Und das ist schließlich wieder auf schlechte Kommunikation und schlechtes Change Management zurückzuführen. Ja, und an dritter Stelle, nebenbei bemerkt, ist das Thema schlechtes Projektmanagement. Ja, da arbeitet ihr ja gerade auch an diesem Thema mit PMO-Tools und so weiter daran, hier Abhilfe zu schaffen. Aber eben dieses, man muss sich einfach bewusst machen, am Ende ist das beste Transformationskonzept nichts wert, wenn es nicht gelingt, die Mitarbeiter in diesem Prozess mitzunehmen. Es gibt ja auch dieses schöne Zitat, eins meiner Lieblingszitate von Peter Drucker, Culture eats strategy for breakfast. Ja, das heißt, wenn es nicht gelingt, die Mitarbeiter mitzunehmen, ist das schönste Konzept nichts wert. Und insofern muss Führung das eben berücksichtigen und die Anforderungen an die Führung sind hier eben zu kommunizieren, Mitarbeiter einzubinden, eine gemeinsame Teamvision zu schaffen. Und das Frappierende ist hier auch wieder sehr bemerkenswert, wenn man sich Studien zum Thema Kommunikation in der Krise anschaut und die Führungskräfte werden befragt, dann sagen die immer, ja, wir kommunizieren doch viel, aber die Mitarbeiter fühlen sich nicht wirklich mitgenommen in dem Prozess. Also unsere Faustregel ist hier überkommunizieren. So viel, man kann nicht zu viel kommunizieren. Und ich will hier noch eine Bemerkung auch noch anbringen. Ich habe eben eure Studie zitiert, die genau darauf einzahlt, auch in unserer Studie, in unserer jetzt gerade sozusagen fertiggestellten Studie zur Rolle und zu den Einsatzfeldern des Chief Transformation Officers, beschäftigen wir uns mit der Frage, wie hoch die Veränderungsbereitschaft oder die Einsicht zur Veränderung bei den Mitarbeitern zu Beginn eines Transformationsprojektes ist. Und die Ergebnisse sind erschreckend. 75% der Teilnehmer, und das sind ja alles erfahrene Transformationsexperten in unserer Studie sagen, dass sogar bei den Führungskräften, weniger als 50% der Führungskräfte, zu Beginn des Transformationsprojektes die Notwendigkeit zur Veränderung wirklich sehen. Ja, und das ist also eine große Aufgabe.
Ja, in der Tat. Du erwähnst die Studie, die ja vermute ich im Rahmen eurer Konferenz auch nochmal besprochen wird, auf jeden Fall gelauncht wird, sodass sie dann auch verfügbar ist. Ich habe die Chance gehabt, vorher reinschauen zu dürfen. Ganz vielen Dank dafür nochmal. Und frage jetzt ganz ketzerisch, weil das gerade eigentlich eine Steilvorlage war. Du sprichst ja die auch empathischen Fähigkeiten des CTOs an, den Bedarf, sich eng mit dem Team zu beschäftigen, sich wirklich auf die Reise mitzunehmen. Da gibt es ja neben dem CTO, gerade im Sanierungsbereich, noch drei andere Buchstaben oder besser gesagt einen anderen Buchstaben, nämlich das R für den sogenannten CRO. Ich frage mal ganz direkt, da gibt es ja schon einige davon, einige auch, die zum Netzwerk gehören. Können die nicht eigentlich auch CTO, die CROs sein?
Ja, das ist natürlich eine klasse Frage. Und die Antwort ist, es kommt letztlich darauf an, wen du fragst. Wenn du den CRO fragst, sagt der, natürlich kann ich auch CTO. Das ist klar. Und ich denke, ja, das ist auf jeden Fall mal eine gute Grundvoraussetzung. Aber deswegen haben wir uns ein Kernthema unserer Studie war die Frage, gibt es denn Unterschiede im Kompetenzprofil, im idealtypischen Kompetenzprofil zwischen dem klassischen CRO und dem CTO, also dem Chief Restructuring Officer, der ja in der wirtschaftlichen Krise zum Einsatz kommt, und dem Chief Transformation Officer, der idealerweise ja außerhalb der akuten wirtschaftlichen Krise zum Einsatz kommt. So, und für mich ist erstmal ein ganz spannendes Ergebnis. 84% unserer Transformationsexperten, die Teilnehmer dieser Studie waren, sagen, sie sehen einen Unterschied im idealtypischen Kompetenzprofil zwischen dem CRO und dem CTO. Und jetzt haben wir das dann eben näher betrachtet und haben gesagt, naja, dann lass uns das mal auffächern. Es gibt ja Fach- und Methodenkompetenzen, es gibt personale Kompetenzen, es gibt Sozialkompetenzen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick darauf, wie ist denn dieses Kompetenzprofil unterschiedlich ausgestaltet? Das kann man dann in der Studie im Detail nachlesen. Vielleicht nur mal ein paar Ausschnitte daraus. Also wenn wir uns die Fach- und Methodenkompetenzen anschauen, dann sagen unsere Experten, hier muss der CTO stärker sein im Vergleich zum CRO in diesen Bereichen Strategie und Geschäftsmodell. Und auch das Thema Change Management, was wir eben angesprochen haben. Also die Frage, wie erzeuge ich denn so eine gemeinsame Teamvision? Wie nehme ich die Mitarbeiter in diesem Prozess mit? Ja, also hier werden höhere Anforderungen an die Kompetenzen des CTOs gestellt, während der CRO stärker ist in diesen, sagen wir, im akuten Krisenmanagement, auch in den rechtlichen Rahmenbedingungen, die dazu notwendig sind und natürlich auch gut nachvollziehbar im finanzwirtschaftlichen Bereich, weil da in der akuten Krise geht es ja um die Themen Liquiditätssicherung, Finanzierung etc. Kein Unterschied wird in den Bereichen Leistungswirtschaft gesehen. Ja, also das war sozusagen zu dem Block der Fach- und Methodenkompetenzen. Im Bereich der personalen Kompetenzen wird der CRO stärker gesehen, so als Umsetzer. Der CRO ist ganz klar stärker im Firefighting-Modus, wenn man das so will, während der CTO, der Chief Transformation Officer, stärker ist in diesen Themen, wie erzeuge ich eine gemeinsame Teamvision und auch über eine höhere Offenheit verfügen muss, so als Person, also neugierig, ja, offen für Veränderungen. Also schon in etwas andere Ausrichtung in der Persönlichkeit, ja.
Du hast eingangs, als du die Studie initial erwähnt hast, das Thema Commitment auf der Führungsebene zum Beispiel genannt, wo wir in unserer Studie gesehen haben, dass das ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist, das darf nicht fehlen. Gibt es sicherlich noch weitere Dinge, wo du sagst, die müssen gegeben sein, damit ein CTO erfolgreich sein kann? Welche Voraussetzungen siehst du dort?
Also wann ist ein CTO oder welche Faktoren müssen gegeben sein, damit der CTO erfolgreich wirken kann? Zunächst mal sollte er als Person über umfangreiche Erfahrungen natürlich verfügen und er muss eine hohe strategische Kompetenz haben, das leitet sich ja aus diesem Anforderungsprofil ab und eben viel Erfahrung in dem Bereich der Geschäftsmodellentwicklung, Geschäftsmodell-Redesign haben, was wir ja auch einleitend besprochen haben. Er muss ein sehr guter Kommunikator sein, mit der Fähigkeit zu inspirieren, Visionen zu erzeugen und eben auch zu vermitteln. Er muss eine starke Führungskraft sein mit Vorbildfunktion. Also das, was er sozusagen von seinen Mitarbeitern auch verlangt, muss er auch vorleben können. Er muss Vertrauen vermitteln können. Er muss die Teamarbeit im Unternehmen fördern. Und er muss vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, das uneingeschränkte Vertrauen aller Stakeholder haben. Auch in der Transformation ist ebenso bedeutsam wie in der akuten Restrukturierung, eben alle Stakeholder ins Boot zu holen. Die Gesellschafter, die Finanzierer, die Mitarbeiter natürlich. Und insofern, das ist ein Schlüsselfaktor für das erfolgreiche Wirken eines CTOs, dass er eben hier als Vertrauensperson von allen Stakeholdern betrachtet wird. Und er muss eine hohe Umsetzungsorientierung haben, also eben auch dieses Thema PMO, weil auch hier scheitern natürlich viele Projekte. Auch die Transformation setzt sich ja letztlich aus ganz vielen Einzelprojekten in diesen unterschiedlichen Handlungsfeldern zusammen. Und auch hier die Fähigkeit, sozusagen diese Dinge durchzusteuern, ein PMO aufzusetzen und dann eben auch konsequent zu betreiben. Das sind sicher Schlüsselfaktoren.
Ja, ich bin neugierig geworden natürlich, habe die Studie vorab lesen können, wird jetzt nochmal genauer reinschauen wollen. Wo kann ich sie herunterladen? Wann dürfen wir mit der CTO-Studie rechnen?
Die Studie stellen wir erstmalig vor auf unserer Konferenz im September, am 15. September. Und danach wird sie auch über die Homepage des IFOS-Instituts dann abrufbar sein. Bis dahin muss man sich einfach noch ein wenig in Geduld üben. Wir werden aber schon erste Snippets, sage ich mal, ab dieser oder der nächsten Woche auch schon mal sozusagen ankündigen über unsere Social-Media-Kanäle mit sozusagen kleinen Highlights aus der Studie. Aber alle Teilnehmer unserer Sanierungskonferenz werden ein Printexemplar mit den Konferenzunterlagen erhalten am 15. September. Ja, und danach wird sie dann eben auch abrufbar sein.
Klasse. Ernie, wir kommen zum Schluss des Podcasts und ich habe tatsächlich einen Aspekt, der normalerweise deutlich früher kommt, nach hinten gestellt, nämlich unser Shift Happens 3x3, ganz bewusst diesmal, denn ich hatte erwartet und es ist ja auch gelaufen, dass wir vieles tangieren würden, was jetzt sozusagen an dieser Stelle nochmal abgefragt wird, denn passend zu unserer Shift Happens Studie frage ich an dieser Stelle mit der Bitte um möglichst kurze Antworten drei Fragen, deswegen das Format Shift Happens 3x3. Es geht immer um deine Top 3 und deine aktuelle Einschätzung. Das erste wäre, welche drei Treiber bewirken derzeit den größten Veränderungsbedarf?
Lieber Christian, da Blick in eure Studie Shift Happens 23, Blick in unsere Studie gibt ein klares Bild. Das ist natürlich der Preis- und Kostendruck. Das ist das Thema Digitalisierung. Das ist das Thema geopolitische Lage. Das sind Themen, die Unternehmen ganz akut umtreiben und Treiber für Veränderungen sind.
Ja, wir reagieren Beratung, mit denen wir viel zusammenarbeiten, aber auch Interim-Manager, Unternehmen, das C-Level, was du gerade erwähnt hast. Was sind die drei Top-Maßnahmen?
Wir sprechen hier von der Dualität der Herausforderungen, weil einerseits muss ich auf diesen Preis- und Kostendruck reagieren, indem ich Kostensenkungsmaßnahmen und Effizienzsteigerungsmaßnahmen eben ergreife in den Unternehmen. Ich muss Prozesse optimieren, ich muss Transparenz schaffen. Aber das darf nicht zulasten langfristig wirkender Themen wie Geschäftsmodellentwicklung gehen. Diese Gefahr sehen wir zurzeit, ja, dass die kurzfristigen Maßnahmen, die letztlich darauf abzielen, das kurzfristige Überleben zu sichern, priorisiert werden, was natürlich auch richtig ist, aber gleichzeitig muss ich auch auf einen langfristigen Erfolg hinarbeiten und strategische Maßnahmen ergreifen. Das eine darf nicht zulasten des Letzteren gehen.
Klasse, kommen wir zum letzten Punkt direkt. In der Transformation zählen insbesondere auch die Kleinigkeiten. Was sind deine drei Tipps, Secrets oder Best Practices, vielleicht entlegenere Dinge auch, um Transformation erfolgreich zu machen?
Punkt 1, Transformation als ganzheitliche, als holistische Aufgabe betrachten. Mit diesen Themen strategisch, kulturell und organisatorisch. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich nur das punktuell betreibe, dann am Ende wirkt es nicht. Ganz viel Wert darauf legen, die Mitarbeiter mitzunehmen. Wir haben es besprochen. Man kann das gar nicht genug der Bedeutung genug Ausdruck verleihen, die kulturelle Transformation auch ganz gezielt eben das Thema Change Management mit anzugehen. Wie nehme ich die Mitarbeiter in den Prozess mit? Und am Ende put people first, not profits, and profits will follow. gilt in der heutigen Zeit, ja, weil am Ende ich muss die Mitarbeiter in den Prozess mitnehmen und die sind für mich ein Schlüsselfaktor.
Wunderbar, das ist ein optimales Schlusswort. Ganz vielen Dank, Henning, für deine Zeit.
Lieber Christian, hat Spaß gemacht, wie immer. Ich freue mich, wir sehen uns spätestens auf unserer Konferenz und vielen Dank an euch, dass ihr seit Jahren da aktiver Begleiter auch seid. Das ist toll.
Der Podcast Shift Happens ist eine Northern-Tech-Produktion. Northern-Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf northerntech.com und LinkedIn.